wie so ein Monatsrückblick, diesmal ein bisschen früher, nicht ganz am Ende des Monats, weil wieder einer in Urlaub muss. Und diesmal ist es nicht Mirko, sondern ich. Also lasst die Finger von dem Buy-Button. Ihr müsst jetzt nicht den Mirko geht in Urlaub, alle Märkte steigen, Joker ziehen. Das wird diesmal nicht der Fall sein. Ob es bei mir auch so ist, wird man nach meinem Urlaub sehen. Aber erstmal schön, Mirko, dass du auch etwas früher Zeit gefunden hast. Hi.
Ja, moin. Also ja, früher Monatsrückblick, aber ist ja auch nicht so, als würde nicht genug passieren, dass wir nicht auch genug zu erzählen haben.
Ja.
Gerade im Moment auch wirklich relevante Ereignisse jetzt für die nächsten Wochen. Und da wird der Ausblick, glaube ich, ganz spannend mit Hinblick dann auf Q4, wo wir alle hoffen, dass da nochmal wirklich der Deckel wegfliegt. Schauen wir mal, was wir hier aus dem Talk rauskriegen.
Als erstes wieder wie immer so ein bisschen zurück betrachtet mal Realwirtschaft. Und da ist natürlich ganz klar, letztes Mal haben wir darüber gesprochen, die Hoffnung auf Zinssenkung dieses Jahr eine, vielleicht sogar zwei in den USA. Und dann kam halt wieder so, bäm, der Dämpfer vorbei mit Inflationszahlen und zwar nicht direkt jetzt vom Endverbraucher, sondern von der produzierenden Industrie und da sahen die Zahlen erstmal nicht ganz so rosig aus.
Ja, also man muss ehrlicherweise auch sagen, wenn man sich die Inflationsdaten der Konsumenten auch anschaut, das sind ja Daten, die wir letzte Woche bekommen haben, das war am Dienstag, die waren schon etwas erhöht auf der Kernrate. Im Detail konnte man auch klar sehen, das war auch im Vormonat schon so, dass bestimmte Bereiche sogar sehr stark gestiegen sind, was wiederum Spekulationen auch laut werden lässt, dass Zolleinwirkungen hier stattfinden. Und wenn man sich mal die ganze Timeline anschaut der Zolleinwirkungen, dann ist das jetzt genau auch passend. Wir sind in Phase 3, in der Phase, in der Zölle jetzt wirklich aktiv sind und in der sich dann auch das erste Mal das Ganze eben auch auf Produzentenseite bemerkbar machen sollte. Und leider wurde genau das Bild bestätigt. Die Produzenteninflation war nochmal deutlich höher. Und für euch dann zur Orientierung, steigt die Produzenteninflation, ist halt dann die Sorge groß, dass diese Inflation weitergegeben wird an die Endkonsumenten. Das ist genau das, was mit Zöllen passiert. Unternehmen müssen bezahlen oder wer auch immer, zahlen die nicht mehr, zahlt am Ende der Endnutzer. Und das ist dieses große Dilemma mit der steigenden Inflation und damit eben auch einhergehend wieder Sorge, ja vielleicht doch keine Zinssenkung zu erleben. Wir haben Glück oder Unglück, weiß ich jetzt nicht. Wir kriegen noch einmal Zahlen vor der nächsten Zinsentscheidung, die im September sehr, sehr wichtig wird für die Märkte. Und ich sag mal so, ich hoffe, dass sie noch ruhig bleibt, damit die erste Zinssenkung schon mal kommt und der Markt einen guten Start ins Q4 bekommt.
Ja, aber zumindest ziehen Wolken auf, weil die Hoffnung war ja wesentlich stärker, als wir letztes Mal darüber gesprochen haben. Jetzt, also wenn man die Zahlen wirklich so anschaut und überlegt, welche Auswirkungen die Zölle noch haben können, ob das weiter Bestand hat, ist, glaube ich, kaum davon auszugehen, dass die Zollproblematiken wieder zurückgefahren werden. Also wenn ich jetzt wetten würde, würde ich erstmal eher sagen, ich glaube eher, Zinsen bleiben erst beim nächsten Entscheidung gleich. Wie siehst du es?
Ich sehe trotzdem noch eine Zinssenkung tatsächlich. Ich gehe einfach mit dem Markt, weil die Wahrscheinlichkeiten sind immer noch hoch für eine Zinssenkung. Stand jetzt ist es auch noch gegeben. Sollte es nochmal einen stärkeren Anstieg geben, eben auch auf Konsumentenseite, dann wird es schwierig. Deswegen wird es so spannend, die Zahlen vorher noch zu bekommen. Ich glaube aber, der Druck vom Markt ist einfach auch so existent, dass man einen Zinsschritt gehen kann. Weil eine Sache dürfen wir nicht vergessen, diese Zollauswirkungen sind ein einmaliger Effekt. Das heißt, das wirkt sich einmalig aus, wenn es nämlich einmal durchgeflossen ist bis zum Endkonsumenten, dann war es das. Ja, also dann ist
die Inflation. Dann ist die Inflation halt hoch.
Richtig, dann ist die Inflation halt hoch, hört sich richtig blöd an. Aber wenn man dann ein Jahr später guckt, müsste sie ja wieder aufgrund der Jahresdynamik wieder niedriger sein, weil sie ja nicht mehr weiter gestiegen ist. Ist jetzt erstmal so laienhaft.
Ist immer noch da, wichtig. Immer noch da.
So, und jetzt kommt ein ganz spannendes Konstrukt, nämlich auch das Thema, was ich mal bei mir auf dem Kanal hatte und da wurde ich von Furkan inspiriert, auch ein YouTuber, der von der finanziellen Repression auch gesprochen hat an der Stelle. Das heißt, dass die USA in Kauf nehmen, dass Inflation erhöht ist, sagen wir dann mal 3-4%, jetzt nicht übertrieben hoch, aber nicht die 2 anvisierten, also die 2%, die anvisiert sind. Und dass die Zinsen aber unter die Inflationsrate sinken. Das würde letztlich bedeuten, dass Schuldner hier wirklich einen großen Vorteil genießen. Und wer ist der größte Schuldner, den wir kennen? Das sind die USA selbst. Also alles wilde Spekulation, Leute, da draußen. Ich glaube, für uns wäre es gut, wenn der Markt weiter sich so bewegt wie jetzt. Ihr seht ja auch, dass die Sachen nicht zu panisch eingepreist werden. Aber, und da waren wir uns, glaube ich, beide immer einig, der Markt, in dem wir sind, gerade 2025, ist turbulent, im Zweifel nach oben, und auf dünnem Eis, weil wir gehen eine Stufe nach der anderen hoch, aber wenn sie dann bröckelt, dann sind wir immer wieder auf der Stufe davor. Heißt nicht, dass alles direkt zusammenbricht, aber deswegen Jerome Powell, wait and see, kluger Mann, man muss einfach abwarten und gucken. Es ist total spannend und ich glaube, egal, wenn wir heute in 7 Jahren gucken, ist das alles absolut irrelevant, was wir heute besprechen.
Ganz am Schluss vom Video wollen wir auch einen kleinen Ausblick machen. Da werden wir uns aber auch mal anschauen, das Thema Kryptozyklus, weil auch das ist wichtig, 2025, 2026, wenn wir es in die Vergangenheit betrachten, wann müssten wir dann theoretisch eigentlich in den richtigen Winter wieder verfallen? Weil wir sprechen immer davon, wir warten auf Altcoin-Season, wir warten auf dies, wir warten auf weniges. Müsste man eigentlich schon wieder davon ausgehen, langsam zu fallen. Haha, Cliffhanger kommt ganz zum Schluss. Davor gehen wir erst auf den Crypto-Report aus den USA ein. Da haben wir letztes Mal darüber gesprochen, auch gesagt, wenn da was ganz Wildes kommt, drehen wir zwischendrin nochmal was. Ja, wir sehen uns erst nach knapp einem Monat wieder. Also das heißt schon mal, so wild kam da nichts dabei raus. Außer, dass danach dann Scott Bessent gesagt hat, Bitcoin kaufen, nee, das wollen wir nicht. Und dann, wollen wir doch. Also da war Unruhe im Markt, der Crypto-Report an sich war jetzt nicht so heiß, oder? Wie wir da drin zu lesen waren.
Also ich persönlich fand den Crypto-Report ganz gut. Der hatte 200 Seiten fast, aber also ich meine, da stand jetzt nichts Neues drin. So, und das ist, glaube ich, immer wieder ernüchternd für den Markt festzustellen, dass wir viele Sachen ja auch schon eingepreist haben. Fantasien, die existieren, die aber nicht Realität werden. Und wenn Fantasie eine ganze Zeit lang nicht Realität wird, dann macht der Markt was? Der merkt, ja, vielleicht wird es auch nicht wahr, also gibt es kein Wachstumspotenzial mehr. Und wenn dann noch ein Scott Bessent, das war ein Interview der letzten Woche, im Fernsehen sagt, Bitcoin kaufen wir nicht als strategische Reserve, ist nicht in Planung, ist natürlich schwierig. Man muss dazu sagen, er hat, glaube ich, direkt von Donald Trump auf den Deckel bekommen. So geht das nicht. Es kam wirklich 2 Stunden später direkt schon ein Tweet von ihm offiziell, dass aktiv, und das wiederum das Gegenteil und dann sogar wieder positiv, und so stand es auch im Bericht, es wird aktiv nach einer Möglichkeit gesucht, Bitcoin weiter aufzubauen, aber ohne Kosten für die Steuerzahler. Heißt, Neubilanzierung zum Beispiel der Goldreserven, das hatten wir auch schon als Thema. Vielleicht werden auch Zölle verwendet, das war auch schon mal eine Spekulation, um vielleicht Bitcoin-Bestände aufzubauen. Aber es ist ein aktives Thema, da hat er sich dann wieder, da ist er zurückgerudert. Das Ding ist, Leute, die Wahrheit liegt halt in der Mitte, ja. Er wird es nicht einfach so gesagt haben. Ich glaube, aktuell interessiert es gerade niemanden. Man will natürlich trotzdem die Perspektive offen lassen. Es soll aber jedem zeigen, es wird noch dauern, und das war uns, glaube ich, beiden klar, dass nicht in diesem Jahr die USA anfangen werden zu kaufen. Und wenn dem so sein sollte, dann können wir uns sicher sein, dass der Bullenmarkt uns hold ist.
Aber ich muss auch ehrlich sagen, die Aussage, ja, nichts unter Belastung der Bürger, und dann vielleicht doch die Überlegung sagen, ja, aber Zölle sind ja keine Steuern, ja, wer zahlt? Wir haben es gerade davon gehabt, im Endeffekt
die Inflation. Bin ich bei dir, es geht um einen bilanziellen Trick letztlich. Ja, genau. Die Zölle zahlen am Ende die Endkonsumenten, das wird so sein. Und das ist ja der Schmerz auch an der ganzen Geschichte und das, die Krux. Aber da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, warum Donald Trump sich dafür feiert und so. Ist erstmal, hat er was gemacht, was er machen wollte, und das funktioniert ja, und Punkt. Aber Handelskrieg grundsätzlich ist ja ruhiger geworden, zum Glück. Deals sind da. China macht jetzt, hat wieder 90 Tage warten. Europa kommt vielleicht nochmal ein besserer Deal. Also es könnte schon sein, dass die Zölle sich nochmal ein bisschen reduzieren. Aber wir haben jetzt einen Grundstock, der, glaube ich, erstmal eine Zeit lang so bleiben wird. Und jetzt abschließend zum Krypto-Report. Da war, wie gesagt, sonst nichts Neues drin. Alles schon bekannt. Die SEC war, glaube ich, mit das Positivste auch in dem ganzen Monat. Denn die hat klar nochmal vorangetrieben, der Chef, der neue Paul Atkins, der ja pro Krypto ist. Krypto ist das neue, oder halt das, die ganze Blockchain-Technologie, eine neue wichtige Grundlage für die Modernisierung des Finanzmarkts. Und das hat natürlich viele Türen offen geschlagen. Und die SEC ist da als Regulierer voll weit vorne mit dabei. Und das ist alles positiv. Und das sind tatsächlich auch Taten und besser dann als eben 200 Seiten geschriebene Fantasien.
Aber jetzt hast du schon wunderbare Brücke geschlagen zum Thema, das Finanzsystem, das Bankensystem, das Wertpapiersystem soll auf Blockchain basierende Technologien neu aufgesetzt, schneller, effizienter, wie auch immer werden. Einer der Kryptoassets oder das Kryptoasset, das am stärksten im letzten Monat profitiert hat, ist ganz klar Ethereum. Da haben wir unglaublichen Fokus auch von Institutionellen gehabt. Wir haben jetzt die ersten Aktiengesellschaften, die sich ebenfalls aufstellen und sagen, wir nehmen eben Ethereum als, ja, Währung, die wir bei uns in die Bilanz mit aufnehmen, und nicht Bitcoin, weil bei Bitcoin gibt es schon so viele, da kann man sich gar nicht vom Markt absetzen. Da gibt es jetzt die ersten Gesellschaften, aber auch die Zuflüsse in die ETFs waren gewaltig. Also muss man sagen, es war, oder der Sommer ist insgesamt ein Ethereum-Sommer.
Es ist auf jeden Fall ein Ethereum-Sommer, erinnert mich so ein bisschen an den DeFi-Sommer, ich glaube 2021 war es, wo auch stark dieser das ganze Ökosystem rund um ETH performt hat. Genauso war es eigentlich jetzt, es ist ein kurzes Sömmerchen, aber es ist eine starke Steigerung. Ich glaube, Ethereum hat sich sogar fast verdoppelt bis zur Spitze. Wir waren fast an einem Allzeithoch in US-Dollar, und man merkt, losgetreten wurde das Ganze ja durch diesen Stablecoin, den Genius Act, also das Stablecoin-Gesetz. Wer ist der größte Profiteur davon gewesen? Ethereum, weil die meisten Stablecoins dort rausgegeben werden. Hatten wir schon als Thema. Und dieses ganze Thema Tokenisierung, was ja auch BlackRock, was die gesamte Wall Street vorantreiben will, wird immer klarer passiert auf der Ethereum-Blockchain. Und da gibt es natürlich immer Unkenrufe von dem einen oder anderen Fan eines anderen Projekts. Auch andere Projekte haben ihre Daseinsberechtigung, aber man setzt hier erstmal auf Beständigkeit. Wir hatten ein 10-jähriges Jubiläum von ETH, nie gab es einen Ausfall. Und auch die Second-Layer-Skalierung, das sind alles Dinge, die funktionieren. Kann man auch wieder diskutieren, ist Second Layer überhaupt für Ethereum, ist das nicht was anderes eigentlich? Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt genug Fantasie für ETH, weswegen man auch mit gutem Recht sagen kann, dass das Ding auch jetzt so stark gestiegen ist. Hat ja auch großen Nachholbedarf gehabt. Bodensatz oder beziehungsweise Unterstützung findet es, wie du auch gesagt hast, durch die ETF-Zuflüsse, also die Spot-Nachfrage, die bei Ethereum meiner Einschätzung nach so 10% institutionell ist vielleicht und 90% eher Retail. Ich würde sagen, bei Bitcoin ist es so 25, 75 oder vielleicht sogar 30. Aber das war am Rande. Aber die Zuflüsse waren wirklich gewaltig. Wir hatten in der letzten Woche 2,8 Milliarden. Im Vergleich hat Bitcoin da nur 500 Millionen Zufluss gehabt. Also es ist ein extremer Hype. Und für den einen oder anderen dann natürlich das Signal gewesen, oh ja, jetzt Altcoin-Season. Aber nein, es ist Ethereum-Season.
Aktuell ja, und man muss auch sagen, du hast schon BlackRock erwähnt, die sind jetzt ja auch insgesamt in den Kryptoassets, die sie jetzt verwalten, sind ja über 100 Milliarden bereits erreicht worden. Also man sieht schon, das Interesse ist da, es ist geblieben, es switcht jetzt auch mal zu Ethereum, war ja lange Zeit stiefmütterlich behandelt worden. Am Anfang hat man gedacht, das ist eine Totgeburt, schon ganz böse gesagt, weil man halt gemerkt hat, die Zuflüsse waren sehr, sehr gering. Wahrscheinlich auch, weil viele gemerkt haben, Moment mal, da fehlt mir der Staking-Ertrag drin, also gehe ich ja an den Start.
Staking fehlt, es fehlt die Fantasie. Das wurde jetzt erfüllt und Staking kommt ja auch noch.
Q4. Und das sind die nächsten Anträge, die jetzt als nächstes kommen werden, die nächsten Ethereum-ETFs, die eben mit Staking dabei sind. Aber wenn man sich jetzt nicht nur Ethereum alleine anschaut, du hast ja vom Ökosystem gesprochen, ja, es gibt dann einige Coins, die im Stablecoin-Markt irgendwo unterwegs sind, das sind jetzt kleinere Coins, von den großen gibt es ja keine eigenen Coins, da gibt es halt nur die Stablecoins an sich, aber auch natürlich die Oracle oder der Oracle-Anbieter Chainlink hat sich sehr, sehr gut gehalten. Ich habe jetzt gerade hier mal einen Chart vor mir, wenn ich sehe, vom 4. August bis jetzt hat das Ding halt sich immens bewegt, von irgendwo 14, 13 Euro auf jetzt 20 Euro, also was schon unglaublich ist. Und selbst der Rücksetzer von Ethereum, der aktuell halt am Markt stattfindet, insgesamt der Kryptomarkt kommt zurück, hat Chainlink auch relativ gut eigentlich ausgehalten. Da muss man sagen, hier ist der Markt ja sehr, sehr bullisch auch, um zu sehen, wenn die ganzen Finanzhochkultur sich irgendwo mit Kryptos beschäftigt und das verlinkt werden muss, da braucht man halt irgendjemand, der halt schaut, reale Welt, Blockchain, wie passt das zusammen?
Ja, also ohne jetzt hier irgendwie eine Kaufempfehlung für Chainlink rauszugeben, Chainlink zeigt, wie gut und wichtig auch eben Fantasie und Narrativ sind. Und wenn man jetzt die Geschichte rund um ETH eben weiterspinnt, dann kommt man auch an den Punkt eben der Tokenisierung. Und Chainlink, da muss man einfach mal eins zugutehalten, die sind sehr präsent in der US-Politik, die sind auch teilweise in Papern drin, auch in solchen Reports, wo man dann sagen muss, ja, wenn du es da reingeschafft hast, auch mit einer Grafik und deiner Marke, dann hast du was zu melden. Und Fakt ist eben auch, es schließt eine dieser wichtigen Lücken als Oracle für viele verschiedene Ökosysteme, vor allem natürlich auch Ethereum allen voran. Und das braucht Chainlink. Aber, und das ist das Allerwichtigste da draußen, Leute, nur wenn man etwas braucht, heißt es nicht, dass es dann auch im Preis steigt und eine gute Investition sein muss. Chainlink hatte ganz lange das Problem, dass die Tokenökonomie in keinem guten Gleichgewicht ist. Das haben die verbessert durch Staking-Mechanismen. Das haben die dadurch verbessert, dass sie auch ein bisschen Druck rausgenommen haben, was die Team-Tokens angeht, wo immer noch jederzeit auch was verkauft werden kann. Dafür gibt es aber jetzt zum Beispiel auch noch eine neue Reserve, die jetzt Chainlink auch selber aufbauen will. Also eine eigene Link-Reserve, die Chainlink selber aufbaut. Auch hier, was passiert? Man nimmt quasi Angebot vom Markt, fixiert es in seinen eigenen Händen. Im Aktienmarkt passiert eigentlich nichts anderes mit Aktienrückkäufen. Also es ist trotzdem ein fragiles Konstrukt, darf man an der Stelle nicht vergessen. Wenn mal Teamverkäufe stattfinden würden, wäre das für das Projekt nicht gut. Ich glaube, das sind auch bewusst. Aber Chainlink wird nicht verschwinden und das, glaube ich, mal das Positive an dem Ganzen. Und da gibt es viele Coin-Projekte, die auch langfristig da funktioniert haben. Es kristallisiert sich aber immer deutlich heraus, diese 2-3-Klassen-Gesellschaft. Erste Klasse Bitcoin, zweite Klasse dann eben Ethereum und jetzt dann vielleicht noch andere Altcoins, die durch ETFs vielleicht auch noch wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen könnten und mehr, sag ich mal, nachhaltiges Investment. Und dann kommt erst der Rest. Und deswegen ist dieser Altcoin-Zyklus auch so unterschiedlich. Ja, es fließt teilweise langsam nach unten, aber unten ist die ganze Zeit schon PvP, ja, Spieler gegen Spieler. Wie kann ich noch den schnellsten Meme-Coin oder irgendwie den schnellsten Umsatz, den Gewinn generieren? Wenn man das versteht, dann kann es auch mit Altcoins funktionieren, aber es ist sehr, sehr viel schwieriger geworden.
Das heißt also, diese Aufteilung Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3, da hängt es ganz stark davon ab, wie leicht der Zugang für die Allgemeinheit zu diesem Asset ist. Bei Bitcoin, ja, ist es natürlich über die Bitcoin-ETFs, haben wir festgestellt, funktioniert wunderbar, weil halt nicht jeder bei Bison ein Konto sich aufmacht. Es gibt halt genügend, die einfach sagen, ich gehe zu meinem Broker, ich gehe zu meiner Bank, guck, welche in den USA ETFs, in Europa, in Deutschland ETNs, ich auf welches Asset handeln kann. Und wenn es eben größere Angebote gibt, und da ist Amerika halt schon weiter vorne, was die Nachfrage angeht als Europa, dann wird man da auch stärker sich dafür entscheiden, oh, jetzt nehme ich auch mal neben Bitcoin Ethereum, oh, jetzt gibt es vielleicht auch mal ein Solana, jetzt gibt es vielleicht mal auch ein XRP-ETF, nicht unbedingt von BlackRock, weil die haben ja gesagt, machen sie erstmal nicht, aber nichtsdestotrotz, wenn es beim Broker auch erscheint für die Allgemeinheit, wie breite Masse, sind die Chancen halt größer, dass da Geld reinfließt, als wenn man jemand erstmal sein Broker-Konto beim Krypto-Broker aufmachen muss. Und ich glaube, da hast du schon für die Zukunft die richtigen Maßanhalten genannt, dass ETFs durchaus erstmal auch kritisch sein können, wenn man sagt, oh, da fließt ja gar nichts rein, interessiert sich ja keiner dafür. Absolut. Aber es ist halt ein schwankender Markt.
Ja, es ist aber auf jeden Fall die Chance, dass sich diese auch Projekte dann mit ETFs besser etablieren können, wenn sie auch die Akzeptanz finden. Ja. Also was echt nochmal wichtig ist, der Markt ist ja mittlerweile viel größer geworden. Ja, was 2017 noch mit normaler Retail-Frage zu explodierenden Kursen geführt hat, braucht heute viel mehr Geld. Und das sind eben nicht nur Kleinanleger, das sind Pensionsfonds, die jetzt übrigens auch per Direktive von Trump auch die Möglichkeit bekommen haben, in Krypto investieren zu können. Aber das sind genau diese Gelder, die es jetzt auch braucht, um überhaupt noch Bewegung in diesem Markt auch zu reinzubekommen. Also man sieht, Altcoin-Suchanfragen sind so groß wie noch nie. Und trotzdem ist der Altcoin-Markt jetzt nicht so krass explodiert wie 2017, wo die Nachfrage niedriger war. Es liegt aber einfach daran, dass man viel mehr Geld braucht, um das alles auch zu bewegen nachhaltig und auch das Investorenverhalten sich massiv geändert hat. Manche investieren halt eben langfristig, gibt immer natürlich viele Zocker, die sind aber dann eben weiter unten.
Du hast gerade Pensionsfonds oder Pensionskassen angesprochen, auch ganz wichtig, das haben wir noch gar nicht angesprochen, am 7. August, dem wurde ja auch von Donald Trump was unterschrieben, dass man jetzt auch diesen 401k, also die private Altersvorsorge, die steuerlich begünstigt ist in den USA, darum sind ja auch die Amerikaner sehr stark aktienaffin und wir Europäer, vor allem wir Deutschen, hoffen halt, dass wir in Rentenkasse wieder Geld zurückbekommen, die sparen halt in speziellen Paketen an, die speziell gefördert werden und in dieses Paket, nennen wir es einfach mal so, kann jetzt auch Bitcoin und Ethereum ETFs mit reingepackt werden. Auch da kann plötzlich ganz große Mittelzuflüsse entstehen, die davor gar nicht da wären und ohne ETF auch nicht da sein könnten.
Genau. Und Fakt ist halt auch, die können jetzt zum Beispiel dann nicht in Solana investieren, weil es noch kein ETF dafür gibt. Und deswegen ist umso wichtiger für die großen Coins diese Lücke zu schließen und auch zu gucken, gibt es da überhaupt tatsächlich auch eine nachhaltige Nachfrage? Da muss sich das Projekt dann natürlich auch über lange Frist noch mehr beweisen. Ja. So.
Punkt. Aber immerhin muss man sagen, Solana hat es, glaube ich, fast ein Jahr geschafft, ohne dass mal wieder das Netzwerk down war. Das ist auch schön, dass man das feiern kann.
Es hat alles seine Daseinsberechtigung, aber muss einem auch klar sein, wir sind auch an einem Punkt angekommen, da braucht es auch nicht mehr alles. Ja? Also ich nehme das Internet immer als Beispiel. Man könnte das Internet heute viel besser bauen, wenn wir uns entscheiden würden, wir nehmen jetzt einen anderen Ansatz. Aber wir haben das Internet so, wie es jetzt ist. Es gibt zwar immer wieder auch, sagen wir, Updates des Kommunikationsprotokolls, aber es war damals einfach der Weg, den die meisten akzeptiert haben. Und das gilt auch bei der Blockchain-Technologie. Auch wenn Ethereum nicht die schnellste und beste Chain ist für Smart Contracts, wenn die meisten da sind, dann hast du irgendwann so einen großen Netzwerkeffekt, dass die anderen einfach, egal ob die besser sind, sich vielleicht gar nicht durchsetzen können, weil die breite Masse gar nicht sich mehr in die Richtung bewegt. Und die Banken, die Wall Street überhaupt in diese Krypto- und Blockchain-Richtung zu bekommen, hat schon lang genug gedauert, dass sie da dann wahrscheinlich nicht das Risiko eingehen wollen eines neuen Ansatzes, der vielleicht noch nicht so etabliert ist, ist, glaube ich, auch verständlich, weswegen hier der Fokus eben dann auch mehr auf ETH liegt, ohne dabei zu sagen, dass die anderen Projekte deswegen schlechter sind. Es ist einfach eine Entscheidung letztlich, die irgendwo auf menschlicher Basis auch stattfindet.
Ja, also ganz kurz zum Schluss nochmal, bevor wir ETH mal ganz verlassen in dem Thema, nochmal das Thema Second Layer anzusprechen. Ja, Second Layer führt wahrscheinlich dazu, dass die Inflation von Ethereum nicht ganz so stark zurückkommt, wie man es eigentlich sich hoffen könnte, weil kurz nachdem wir die Beacon Chain, die Zusammenlegung hatten, bevor wir von Proof of Work zu Proof of Stake kamen, hatten wir ja richtig immens hohe Gasgebühren. Erstmal als Nutzer schlecht, für Ethereum-Besitzer gut, weil dann wurde einfach Ethereum verbrannt, vernichtet. Jetzt ist es so, wir müssten irgendwo, ich glaube, bei 22 Gwei sein als Netzwerkgebühr, damit wir wieder mehr vernichten, als neues Ethereum dazukommt. Wenn ich jetzt hier bei mir auf meinen Bildschirm schaue, sind wir gerade bei 0,5. Also heißt es jetzt, naja, das Ethereum-Netzwerk ist nicht stark ausgelastet, weil ich muss nicht viel reinlegen, damit ich schnell zur Verfügung komme. Warum ist es nicht stark ausgelastet? Weil viele eben auf Second Layer ausweichen. Und auch da sind halt viele auch Instis bereits dabei zu überlegen, muss ich alles auf der Main Chain schreiben? Und ja, das ist das, was du vorher gesagt hast, auch überlegen, nur weil es Hype ist, ist es denn wirklich nötig? Und das wird natürlich spannend, wenn natürlich die Transaktionsvolumen so groß sind, dass selbst die Second Layer so viel produzieren, weil auch das hat Auswirkungen auf das Hauptnetzwerk, kann sich vielleicht trotzdem positiv auswirken. Aber aktuell haben wir, glaube ich, über 50 verschiedene Second Layer Chains, die wir bereits haben. Ja. Und einige institutionelle oder auch Großunternehmen, Sony hat ein eigenes Second Layer aufgebaut, Kraken baut sein eigenes auf, Coinbase hat es schon seit langem. Also dementsprechend muss man sagen, es wird spannend, ob dieses Second Layer Fluch oder Segen für das Ethereum-Netzwerk sein werden.
Man muss ja auch dazu sagen, wir sind auch noch an dem Punkt, das Ethereum-Netzwerk ist ja noch nicht fertig. Ja, es ist jetzt nicht wie Bitcoin, das ist es, Punkt. Auch da findet natürlich Innovation statt, aber auch da eher auf dem Second und dem dritten Layer vielleicht. Aber wir sind da noch nicht fertig. Und wenn man mal die Marschroute von Ethereum sich anguckt, die haben noch eine lange Roadmap. Ich glaube, 2028 wollen die fertig werden. Und dann kann es auch sein, dass die Skalierung auf dem Mainnet eben bei weitem genug ist, dass es Second Layer vielleicht auch gar nicht mehr braucht an der Stelle. Vielleicht hat sich das dann aber schon durchgesetzt, sodass du das Mainnet, also es gibt so viele, ihr seht, viele Spekulationen. Ja. Fakt ist, Stand heute, die Wall Street liebäugelt stark mit der Ethereum-Blockchain. Es kommt ein Staking noch für den ETF. Zu Recht, sag mal, haben wir am Allzeithoch gekratzt. Zu Recht sehen wir jetzt aber auch Korrekturen, weil wir eine sehr starke Rallye hatten, die jetzt halt durch das, was wir vorher gesagt haben, Inflationsdaten und vielleicht schlechteren Ausblick ein bisschen wieder gebremst werden. Nicht mehr, nicht weniger. Ja, wir haben einfach einen kleinen Schritt zurück.
Korrekturen und Rallye. Wir haben jetzt Ende August, wir drehen jetzt am 19.8. aktuell und historisch gesehen war Ende August, Anfang September immer so der Zeitraum, wo man gesagt hat, da waren eigentlich Korrekturen angesagt. Heißt es also, wenn man dieses Muster jetzt wieder in die Zukunft legen würde, auf das aktuelle Jahr, müssen wir halt überlegen, na, vielleicht werden die nächsten Wochen etwas holpriger oder musst du einfach sagen, naja, Geschichte wiederholt sich nicht, sie reimt sich zwar manchmal, aber zwingend muss es deswegen nicht sein. Oder glaubst du, die ganzen Bausteine könnten das Ganze untermauern, dass wir wieder da hinkommen, dass wir einen etwas schlechteren Monat vor uns haben?
Also ich sag's mal, wie ich so oft in Thailand höre, same, same, but different. Same, same, but different.
Ganz auch Stil, andere Größe, anderer Druck und für Frauen, aber same, same, but different. Passt perfekt, kennt
same,
man.
Same, same, but different. Es ist schwierig, also ganz ehrlich, ich hätte auch nicht mit so einem starken August oder jetzt ja, in der Phase gerechnet, dass ETH auch so stark performt. Das waren aber auch externe Faktoren, die hier geholfen haben. Ja, also gerade dieser Stablecoin Act und so, das sind Sachen, da wissen wir nicht, kommt da vielleicht jetzt doch noch was aus der Trump-Riege, kommt auf einmal doch noch irgendwie ein Signal Richtung Reserven, dann kann das alles aushebeln. Wenn wir bei uns im normalen Markt bewegen, dann bewegen wir uns jetzt in eine Phase rein, wo man sich quasi auf Q4 vorbereitet. Wir haben eine wichtige Zinsentscheidung im September, die mit schlechten Inflationsdaten eher auch korrektiv sein könnte. Von daher kann auch sein, dass Leute sagen, ich gehe jetzt erstmal Risiko raus, ich nehme jetzt Gewinne mit und genau das passiert jetzt gerade in diesem Moment, wo wir aufzeichnen. Konsolidierung, der Aufbau der nächsten Treppenstufe. Ich bin der Überzeugung, dass es so lange weiter hochgeht, solange nichts überraschend Negatives passiert. Mhm. Und das haben wir jetzt nicht. Wir haben viele Krisen in diesem Jahr gehabt und ich glaube, jede Korrektur ist auch irgendwo eine Chance. Man darf nur nicht vergessen, wir drehen irgendwann aber auch in einen sehr viel schlechteren Markt. Und das werden wir zum Glück für euch auch mit aufbereiten, weil da reicht auch ein Monatsrückblick, das mitzubekommen. Und dann muss man entsprechend für sich handeln. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es wird erstmal eine Seitwärtsphase sein, vielleicht mit leichter Tendenz nach oben und vor der Zinsentscheidung nochmal eher Korrektur, um dann Schwung hoffentlich für Q4 zu nehmen mit einem Zinssenkung und wir dann nochmal positiven Rückenwind haben.
So, wenn das jetzt so kommen würde, also dein Wort und Gottes Wort, wunderbar.
Wir haben noch ein Video bis dahin.
Aber dann theoretisch, ich habe am Anfang schon gesagt, wenn man sich mal diese Winterzyklen anschaut, müssten wir eigentlich spätestens Anfang 2026 so langsam wieder in den Winter abtauchen. Wenn ich jetzt aber höre, wir haben jetzt Zinssenkungshoffnungen, wir warten immer noch drauf, dass USA irgendwann auch wirklich mal bekannt gibt, wir haben Wege gefunden, wie wir Krypto, Bitcoin aktiv kaufen. Wir warten darauf, dass weitere ETFs von anderen Altcoins an den Markt kommen. Das ist einfach mal die Frage, wir wissen es auch nicht, aber wie groß siehst du die Wahrscheinlichkeit dieser Zyklen, die wir bisher immer hatten, dass sich das verschiebt, dass die Zyklen ganz aufbrechen? Auch schön, dass wir die Fragen nie vorher abstimmen. Ich sehe es an deinem Gesicht an. Aber Ich nehme mal vorweg, ich glaube nicht, dass wir diesen alten Zyklen 1:1 auf den aktuellen Zyklus drauflegen können, weil einfach der Markt ein ganz anderer ist. Es sind andere Player mit am Markt, es sind große Spieler mit dabei, es ist viel mehr Kapital dabei und wir haben eine ganz andere Nachrichtenlage, die uns einfach auch für die Zukunft noch genug Hoffnung lässt und nicht nur die Hoffnung, alle 4 Jahre kommt das Halving, das wird schon wieder. Ich glaube, das ist der große Unterschied, den wir momentan haben zu den vergangenen Zyklen. So, meine Meinung, jetzt bin ich gespannt auf deine.
Ich weiß gar nicht, warum du gespannt bist. Also das Thema haben wir doch schon so oft durchgekaut, der Kryptozyklus. Ich sage ja die ganze Zeit schon, ich sage seit 2023, habe ich die Theorie, dass dieser Zyklus nicht mehr gleich ist. Ach, 2023 wusste ich noch nicht mal, dass ETS kommen. Allein das Halving hat schon einen niedrigeren Effekt. Also das Anlegerverhalten hat sich komplett geändert. Wir haben eine andere Anlegerstruktur, eine institutionelle auf Bitcoin-Basis, auf Ethereum-Basis. Die schwankt trotzdem. Es wird trotzdem Bärenmärkte geben, aber es nähert sich dadurch immer mehr dem normalen Marktzyklus an. Jetzt haben wir externe Faktoren, die du genannt hast. Mögliche Altcoin-ETFs, mögliche Käufe von Bitcoin-ETH. Das sind alles extra Effekte, die definitiv aushebeln könnten. Dann wäre Bullenmarkt, glaube ich, selbst in einem Bärenmarkt möglich. Also in einem gesamtweltweiten Bärenmarkt. Von daher, ich glaube auch nicht, dass das mehr noch passt. Wir wissen es aber noch nicht. Wir können Ende des Jahres zum Glück endlich da eine Linie ziehen, weil dann sehen wir ganz klar auf dem Chart, ist es gleich oder nicht? Und dann ist endlich diese Debatte vorbei. Weil ich sag auch nie, und das verwechseln die meisten, ja, wenn ich dann sage, der Altcoin-Season wird nie mehr so sein wie vorher, heißt nicht, dass es keine Altcoin-Momente mehr gibt. Das erleben wir ja gerade. Nur das Spiel ändert sich. Man muss sich entsprechend, wenn man aktiv ist, seiner Strategie anpassen. Wenn man passiv ist, dann kann einem das hier alles egal sein. Dann macht man seinen Sparplan, lehnt sich zurück, guckt in 7 Jahren drauf und dann ist alles gut. Dann wird man aber nach 7 Jahren sehen, oh, das ist nicht mehr genau gleich immer in diesen 4 Jahren gestiegen. Das glaube ich. Ich hoffe, es wird bestätigt. Und selbst wenn ich nicht recht habe, ist es doch auch toll, weil dann haben wir noch geilere Kurse und wieder auch tolle Einstiegschancen und dann sind wir auch alle happy. Also von daher, es kann nur Gewinner geben in dieser Diskussion, egal was wir denken. Schreibt trotzdem hin, was ihr denkt.
Ja, also glaubt ihr, vielleicht mal unten reinschreiben, glaubt ihr, Anfang 2026 kommt der Winter. Ich glaube, es gibt auch so schöne Emojis mit so Sternschnuppen oder Schneemännern. Dann schreibt die auch gerne rein. Und Mirko hat immer mal gesagt, mindestens 7 Wörter des guten YouTube-Algorithmus gut. Du weißt, was du sagst, hoffe ich einfach mal. Also tut das bitte auch. Oder glaubt ihr, nee, es geht weiter nach oben. Dann malt es einen Mond hin oder eine Sonne. Das wäre auch interessant. Und ganz zum Schluss nochmal wieder weg vom Kryptomarkt. Aber nochmal etwas, was auch den Markt beeinflussen kann, was vielleicht bisher dämpfend wirkt, wo vielleicht zukünftig etwas besser wird. Wir sehen jetzt gerade Gespräche, nennen wir es jetzt, ob wir jetzt Friedensgespräche sagen wollen, aber zumindest Gespräche, USA, Russland. Es hieß jetzt zumindest, ja, demnächst wird auch mal vielleicht wieder, ich glaube, letztes Mal haben sich 2019 das erste Mal Zelensky und hier der andere aus Russland, ihr wisst schon, wen ich meine, zusammengetroffen. Und jetzt heißt es halt, ob Wladimir Putin und Zelensky vielleicht doch mal wieder ein Gespräch gemeinsam führen sollten. Also sind es auch vielleicht noch ein zusätzliches Hoffnungsszenario, das ich noch gar nicht aufgezeichnet habe, wo wir halt schauen müssen, wie läuft es da weiter?
Also erstmal finde ich, hatten wir eigentlich schon einen perfekten Abschluss. So.
Ja, aber wir haben vorhin mal ganz kurz gesagt, wir wollen auch das Thema, finde ich,
alles wichtig. Für euch also jetzt quasi Bonus-Content an der Stelle. Ich mache es aber, um euch da nicht zu quälen, kurz und schmerzlos. wir beide wissen nicht, wie diese Gespräche ausgehen. Dass Frieden in Aussicht steht, ist erstmal für alle Beteiligten gut. Das steht völlig außer Frage. Ich sage dir aber auch, rein aus der finanzwirtschaftlichen Sicht, weiß ich noch nicht, wie der Markt das überhaupt aufnehmen würde. Weil Ruhe ist gut für Wachstum an Finanzmärkten, ganz klar. Und auch natürlich für alle beteiligten Menschen. Aber das wird auch Bedingungen mit sich ziehen. Ja. Und die Frage ist, wie wird der Markt das dann einordnen? Das können wir beide noch nicht wissen zum jetzigen Zeitpunkt. Deswegen ist diese Friedensdiskussion aus Marktperspektive definitiv interessant. Am Ende sind wir uns beide einig. Wir wünschen uns das für alle Beteiligten. Und damit ist das Thema eigentlich auch closed.
Ist auch ein schönes Ende, sage ich doch mal. Dementsprechend, oder? Ich wünsche mir einen schönen Urlaub. Bis in einem Monat, Mirko, hat Spaß gemacht.
Ciao. Wünsche ich dir auch.
Tschüss.
Macht's gut, Leute. Ciao.